Vielen Dank. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich finde, es ist eine schöne Vertonung von Arne Kopfermann, wo die Jahreslosung und der gesamte 73. Psalm drin verarbeitet worden ist. Gefällt mir sehr gut. Richtig fröhliches Lied, das wir da gesungen haben. Überhaupt der Asaf mit seinem 73. Psalm, den hatten wir jetzt ja schon dreimal in unseren Gottesdiensten und noch beim Seniorenfrühstück dabei. Der wird uns immer vertrauter, habe ich den Eindruck. Er wird so richtig... Also für mich auf jeden Fall, ich habe das Vorrecht, ihn immer ausführlicher lesen zu dürfen, er wird schon zu einem richtigen guten Freund. Und ich meine da wirklich Freund, guter Bekannter, nicht nur so Facebook-Kontakt oder sowas. Sondern ich habe den Eindruck, der hat tatsächlich mehr von mir, wie ich so auf den ersten Blick mal denken könnte. Wir sind uns tatsächlich sehr ähnlich in dem, was er geschrieben hat und in dem, was mein persönliches Leben ausmacht. Und vielleicht geht's Ihnen selber auch so, dass Sie sich in diesem Asaf und in diesem Psalm 73 an vielen Stellen wiederfinden können. Er gibt uns in diesem Psalm ja einen Einblick in sein ganz persönliches Leben, in seine Krise, die er erlebt hat. Er war ja Lobpreisleiter und Schlagzeuger im Heiligtum Gottes und er hat jetzt so sein Leben verglichen mit dem Leben, die Gott konsequent aus ihrem Leben ausklammern, die mit ihm gar nichts zu tun haben wollen. Und jetzt stellt er einige Ungereimtheiten fest, die ihn völlig aus der Bahn geworfen haben. Wie kann es denn sein, dass es den gottlosen Menschen so gut geht, dass die gesund sind und wohlhabend und alles haben, was sie sich wünschen? Und er selber, der sein ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt hat, er fühlt sich da richtig negativ dabei. Wie kann das sein? Er wünschte er sich, dass es sichtbarer würde, dass er zu Gott gehört, dass er noch eindrucksvoll bestätigt wird, dass Gott noch mächtiger sich in seinem Leben zeigt. Das war so sein Anliegen. Er wollte nicht immer hinter diesem Leben der gottlosen Menschen zurückbleiben. So wurde er neidisch und ja, Gott hat ihm da offensichtlich das zugemutet, das auszuhalten. Überlass es doch mir, lieber Asaf, wie ich dir begegne, was ich dir gebe. Überlass es doch mir, dein Leben zu gestalten und dich zu führen, dort, wohin ich dich führen möchte. Vergleich dich doch nicht ständig mit den anderen. Macht doch keinen Sinn, lieber Asaf. Im Verlauf dieser Krise ist das Gottesbild von Asaf ziemlich stark ins Wanken geraten. Es ist sogar völlig zerbrochen. Sein Gottesbild war, Gott muss doch die guten, seine Leute nämlich belohnen und aufbauen und einen perfekten Weg führen, ohne Schwierigkeiten, ohne irgendwo in besondere Krisen zu geraten. Und die gottlosen Menschen, die müssen bestraft werden. Sofort am besten. Mit göttlichem Gericht oder was auch immer. Aber Gott tickt nicht so, wie es Asaf sich gewünscht hat. Und das hat ihm sicher sehr viele Fragen eingebracht. Aber ich finde, es ist gut, wenn das Gottesbild von Asaf zerbricht. Denn so hat Asaf die Chance, Gott im Original zu begegnen. Nicht nur sein Bild vor Augen zu haben. Wenn das Bild zerbrochen ist, kommt umso deutlicher zutage, wer Gott wirklich ist. Und Gott liebt es, seine Leute zu überraschen, von anderen Seiten sich ihnen vorzustellen, ihnen Neues zu zeigen von ihm selber. Und dazu muss dieses Gottesbild immer wieder zerbrochen werden, auch wenn es unbequem ist und manchmal Krisen auslöst. Aber ich finde, das Original, Gott zu begegnen, in seiner Nähe zu leben, tausendmal besser, als nur irgendein Bild von ihm in seinem Kopf zu tragen oder ja, mit dem abzugeben. Nun, in den letzten Sonntagen hatten wir uns ein bisschen ausführlicher über die Krise von Asaf beschäftigt. Was hat ihn eigentlich so reingestürzt? Heute werden wir einen Schritt weitergehen und mal uns unter die Lupe nehmen. Wie kam er aus dieser Krise denn wieder heraus? Was war denn bei Asaf so die Wende, dass er auf einmal wieder stabilen Grund unter den Füßen gesehen hat? Und das kommt auch in diesem Lied, dem Psalm 73, sehr gut zum Tragen. Und ich lese mal diese Sätze vor, auf die ich mich jetzt heute im Verlauf dieser nächsten paar Minuten verstärkt beziehe und zitiere aus der Übertragung Hoffnung für alle, die Sie gerne auf Ihren Plätzen oder hier an der Leinwand mitlesen können. Auf den Infoblättern ist dann auch in der englischen Übersetzung abgedruckt worden. Asaf schreibt hier Folgendes. Wir steigen da mitten in diesem Psalm ein, beginnen bei Vers 13. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ. Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen.
hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie. Dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen und sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Soweit diese Worte, die wir heute noch etwas näher betrachten wollen. In diesen paar Sätzen, da können wir sehr gut die einzelnen Schritte erkennen, durch die Asaf aus seiner tiefen Krise wieder herausgefunden hat. Am Anfang dieses Zitats, da merken wir noch, wie Asaf so voll bei sich selber stehen geblieben war, voll nur auf sich und auf seine Situation fixiert war und versucht hat, das irgendwie zu beurteilen. Ja, da schreibt er so ungefähr, ich habe ein reines Gewissen, ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen, ich bin wirklich einer auf der richtigen Seite und trotzdem wird mir jeder Tag zur Qual. Ja, wir merken, der dreht sich ja ganz stark um sich selber, immer um sich, so in diesem Stil, ja. Ziemlich einseitig und ziemlich undifferenziert ist er auf seine Schattenseiten fixiert und auf die Sonnenseiten bei den Menschen, die ohne Gott leben. Und so hat er in diesem Vergleich einen ziemlich starken Neid entwickelt. Er wäre auch gerne so wohlhabend und so gesund, wie es die Menschen sind, die Gott nicht kennen. Und er zerfließt in diesen Zeilen geradezu vor Selbstgerechtigkeit und vor Selbstmitleid. Letzten Sonntag habe ich da von einer Neidspirale gesprochen, weil es immer tiefer reingeht. Je länger er sich mit diesem Topic beschäftigt, desto tiefer versinkt er in diesem Abgrund. In Asafs Wahrnehmung war bislang nur Platz für sich selber und für die Menschen, auf die er so neidisch war. Und dabei ging es in diesem Kontrast ihm selber völlig dreckig. Hier nun in diesem Absatz, da lesen wir, wie sich auf einmal sein Blick etwas weitete. Da kommen neue Aspekte dazu und das ist schon der erste Schritt wieder aus der Krise heraus. Wir können entdecken, wie er hier zum ersten Mal wieder Raum bekommt für andere Menschen, mit denen er zusammenlebt. Also nicht mehr nur sich hier und die Gottlosen da, sondern das sind ja noch andere Leute. Wie geht's denn denen? Wie geht's denn meiner Familie? Wie geht es den anderen Bandmitgliedern in unserer Lobpreisgruppe im Gottesdienst? Wie geht es Gottes Volk? Wie geht es all den Menschen in der ganzen Geschichte Israels, die auch ihr Leben in Gottes Hände legten? Was geschieht denn mit all diesen Menschen, überlegt er sich. Mit all den Leuten in meinem Umfeld, mit all den Gottesdienstbesuchern, wenn ich als Lobpreisleiter Gott das Vertrauen kündige und sage, und tschüss, ich wechsle die Seiten. Was macht es mit den anderen? Wenn ich mich von Gott distanziere, nur dass es mir besser geht. Es gibt doch so viele Menschen, die auch Gott vertrauen. Es gibt doch eine reiche Geschichte Gottes mit seinen Leuten und sie alle konnten sich auf Gott doch verlassen. Wenn ich nun diesem Gott mein Vertrauen kündige, nur weil er mein Bild von ihm zerstört hat, das wäre doch Verrat. Wenn ich mich da als Einzelner ausklinke, das wäre Verrat an der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Ist denn Verrat wirklich der einzige Ausweg? Oder zählt am Ende bei Gott Vertrauen mehr als Verstehen? Verstehen kann ich ihn nicht. Aber zählt nicht am Ende Vertrauen mehr als Verstehen? Gab es nicht schon immer Situationen, in denen die Leute Gott nicht verstanden haben? In der Geschichte Israels. Konnte es Abraham verstehen, warum Gott ausgerechnet wollte, dass er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn Isaak, opfern sollte? War das zu begreifen? Nein, niemals ist das zu begreifen. Und dennoch vertraute Abraham Gott und konnte ihn dabei ganz stark erleben. Vertrauen ist wichtiger als Verstehen. Da merken wir auf einmal, wie durch dieses Einbeziehen anderer Erfahrungen aus Gottes Volk sich sein Blick langsam wieder weitet und er auf einmal wieder Boden unter die Füße bekommt. Es ist deshalb so wichtig, eine Riesenchance, wenn man sich in einer Gemeinde zu einer Kleingruppe zählt, andere Menschen ebenfalls ins Blickfeld bekommt, wenn man dann so ganz offen auch über seine eigenen Fragen oder Zweifel oder Krisen reden kann. Da kommt man so im ehrlichen Gespräch in so einer Gruppe von Leuten raus aus der Tretmühle, wo sich alles nur um einen selber dreht. Man bekommt einen Blick für andere Erfahrungen, andere Erkenntnisse, bereichernde Einsichten und Ansichten. Und wie viel Verständnis begegnet einem da? Weil wir doch merken, wir sitzen tatsächlich alle im selben Boot. Jeder Einzelne der Reihe nach, auch aus Gottes Volk und gerade da, erlebt seine Krisenzeiten. Und so können wir uns gegenseitig ermutigen, auch Fragen und Beschwerden bei Gott anzubringen und dennoch zu vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen können. Vertrauen, dass er einen guten Weg führt, keinen Fehler macht, absolut ein stabiles Fundament ist. Das tut einfach gut. Der nächste Schritt aus dieser Krise heraus, der liegt nach meinem Ermessen darin, dass er es sich selber eingestanden hat, dass er Gott nicht verstehen kann. Asaf beschreibt es so: Als ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht, war es viel zu schwer für mich. Das ist ein wichtiger Satz. Er akzeptiert die Grenze seines Verstandes. Bis zu einem gewissen Punkt ist der Verstand sehr hilfreich, aber alle Fragen lassen sich durch Nachdenken nicht lösen und es ist gut, das zu akzeptieren. Asaf hat akzeptiert, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Damit verfliegt gleichzeitig jeder Anspruch, dass ein Mensch in der Lage sein könnte, das, was Gott tut, umfassend und erschöpfend nachvollziehen zu können, begreifen zu können, erfassen zu können. Der Verstand und die menschliche Logik, die reichen bei weitem nicht aus, um Gott und seine Wege gedanklich irgendwo festmachen und fassen zu können. Wir sind noch viel zu weit davon entfernt, allein schon das, was wir auf dieser Erde hier sehen und beobachten können, wissenschaftlich zu ergründen. Allein in der Medizin, jede neue Erkenntnis hat einen Rattenschwanz von neuen Fragestellungen wieder nach sich. Wir entdecken irgendwas und gleichzeitig fragen wir noch mehr, noch mehr, noch mehr. Es ist eine unendliche Geschichte. Und dann das ganze Universum noch dazu. Wenn wir erstmal die Erde begreifen könnten, aber nicht mal das geschieht. Und dann gibt es die Unendlichkeit, Galaxien, unvorstellbar. Wir kriegen das gedanklich einfach nicht richtig gebacken. Und dann meinen wir, wir könnten Gott mit unserem Verstand fassen, der unerreichbar über allem thront, was er erschaffen hat. Ich halte das schon ziemlich für vermessen, oder? Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich möchte jetzt auf keinen Fall die Vernunft oder das Denkvermögen geringschätzen. Ganz im Gegenteil. Wenn wir schon den Verstand haben, dann sollten wir ihn doch auch bitte einsetzen. Und möglichst oft sogar, ja. Und Gott liebt es geradezu, auch uns durch unseren Verstand zu lenken und uns zu helfen, in unseren Weg zu finden. Mir ist es nur wichtig an dieser Stelle, dass wir die Grenzen unseres Verstandes akzeptieren. Das ist wichtig, denn wenn wir Gott begreifen könnten, wären wir dann nicht selber bereits zu Göttern geworden. Es ist doch so, wenn ich irgendein Ding oder irgendeinen Vorgang verstehe, bin ich doch Herr darüber. Nach dem Verstehen kann ich das auch manipulieren. Ich kann es für meine Zwecke gebrauchen. Ich kann es reproduzieren. Wenn ich was verstehe, bin ich Herr darüber. Und dagegen sperrt sich Gott. Gott lässt es nicht zu, dass wir uns zu seinem Herrn machen. Dass wir ihm den Weg vorgeben. Er bleibt in dem, was er tut, zu jeder Zeit souverän und nur sich selber Rechenschaft schuldig. Das fühlt sich zunächst mal wie eine Kapitulation an. Also mir geht es so, der ich ziemlich oft nachdenke. Ja. Es fühlt sich für mich echt wie so eine Kapitulation an, wenn wir sagen, Gott, ich kann dich und deine Wege nicht verstehen. Das ist so ein bisschen wie weiße Flagge hissen. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht an dich ran. Wir fühlen uns da so gering und so alleingelassen. Aber gleichzeitig liegt doch darin diese riesige Chance, dass Gott sich selber uns vorstellt und sich selber zeigt und uns das zu erkennen gibt, was für uns wichtig ist, sich selber offenbart. Wir werden offen dafür, von Gott überrascht zu werden und ihm persönlich zu begegnen, als Original. Das Original ist mir tausendmal lieber, als nur irgendwie ein Passfoto im Geldbeutel zu haben. Ich liebe das Original, Gott persönlich. Und so mutet Gott uns diese Grenze des Verstandes zu und die Zerstörung unserer Bilder, die wir von ihm gemacht haben, dass wir ihm persönlich begegnen können. Und das immer wieder auf eine neue Art und Weise, finde ich faszinierend. Nun, bei Asaf sah es konkret so aus, dass er ins Heiligtum ging. So wird es bei ihm beschrieben. Also er hat seine Grenzen akzeptiert und jetzt geht er ins Heiligtum. Was heißt das denn? Im Jerusalem der damaligen Zeit war es entweder die Stiftshütte, dieses Zelt, das sie schon bei der Wüstenwanderung bei sich hatten, um Gott zu begegnen, oder später war es dann der Tempel, der unter Davids Sohn Salomo gebaut worden ist. Wir können diesen Psalm nicht genau einordnen, war es noch zu Davids Zeiten oder schon zu Salomos Zeiten, als dieses Lied entstanden war. Jedenfalls, hier in diesem Heiligtum war der Arbeitsplatz von Asaf. Hier war sein Job. Er war Lobpreisleiter. Hier an diesem Platz stand sein Schlagzeug. Hier war im Regal die Sammlung der Lieder, die sie gemeinsam als Band einstudiert haben. Hier haben sie neue Melodien versucht auszuprobieren. Hier haben sie mit Gottes Volk gemeinsam zu Gottes Ehre Musik gemacht. Alle haben mitgesungen. Asaf war schon so oft hier an diesem Platz, in seinem Bandproberaum im Heiligtum. Er kannte sich aus, jede Ecke. Aber dieses Mal sollte es nicht nur Alltag sein, nicht nur Job. Er wollte Gott begegnen. Er wollte Gott nahe sein. Er wollte nicht nur für Gott singen und Musik machen. Er will ihn erleben. Er will die Gemeinschaft mit ihm suchen. So ganz persönlich. Und diese Einstellung macht bis heute den Unterschied aus. Die einen kommen in den Gottesdienst und hoffen auf eine unterhaltsame und inspirierende Zeit. Und am Ende stellen sie fest, Daumen hoch, Daumen runter. Die anderen kommen in denselben Gottesdienst, um Gott zu begegnen und von ihm selber angesprochen zu werden. Das macht den Unterschied. Die einen singen im Lobpreis und werden berührt von den eingängigen Melodien und ansprechenden Texten. Die anderen singen, um darin mit Gott persönlich Gemeinschaft zu erleben, ihn zu erkennen, seine Nähe zu erleben, ob die Musik jetzt den Stil trifft oder nicht. Sie begegnen Gott. Das macht den Unterschied. Die einen hören eine Predigt, überprüfen sie, ob sie einverstanden sind oder auf Abstand gehen, nicken zustimmend oder schütteln ablehnend den Kopf. Die anderen hören dieselbe Predigt, um dabei von Gott persönlich seine Worte in ihr Leben hineingesprochen zu bekommen. Sie wollen ihm begegnen, in seiner Nähe ihr Glück finden, Ausrichtung bekommen, Ermutigung, Wegweisung. Und das macht den Unterschied. Aber selbst im ganz alltäglichen Leben macht das den Unterschied. Die einen gehen jeden Morgen zur Arbeit, um Geld zu verdienen und Projekte zu bewegen und etwas Sinnvolles erreichen zu können. Die anderen gehen jeden Morgen zur Arbeit, um dabei Gott zu begegnen, von ihm selber überrascht zu werden, in seiner Nähe Glück zu erleben. Das macht den Unterschied. Wir merken, unter dem Heiligtum Gottes ist nach dem Neuen Testament nicht ein bestimmter Ort gemeint oder ein besonderes Ritual. Das Heiligtum kann überall sein, ein beliebiger Ort, an dem ich Gott begegne und seine Nähe finde. Beim Autofahren genauso wie beim Spazierengehen, bei der Arbeit oder der Freizeit, allein oder in einer Gruppe von Leuten. Entscheidend ist die Einstellung, wie ich dort bin, an dem Platz, an dem ich stehe. Und da lohnt es sich tatsächlich, diesen Unterschied auszuprobieren, im Alltag, dort, wo ich stehe, bei dem, was ich gerade tue. Für Asaf bedeutete dieser Aspekt die Wende seiner Krise, hier im Heiligtum Gottes, in seiner Nähe, kam er wieder raus. Er führt in diesem Psalm nicht näher aus, was es genau war, was ihn jetzt im Heiligtum, an seinem Arbeitsplatz so angesprochen hat. Wir wissen es nicht, ob es ein Lied war, das ihm auf einmal so richtig zu Herzen ging oder ob es ein Satz war von irgendeinem Bandmitglied. Keine Ahnung, was es war. Er schreibt nur, Vers 17, dort, an meinem Arbeitsplatz, wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Das war auf einmal für Asaf wie so eine Eingebung, ein Wort Gottes genau für ihn und seine Situation, was er zum ersten Mal so richtig innerlich auch wahrgenommen hat. Asaf, wenn du neidisch bist auf die gottlosen Menschen, dann hast du nur die Gegenwart im Blick. Asaf, du hast eine verengte Perspektive. Du musst die Situation umfassender betrachten. Am Ende eines Lebens wird Bilanz gezogen. Da wird sich zeigen, was Bestand hat und was nicht. Es mag schon sein, lieber Asaf, dass sich in den Disziplinen Reichtum und Wohlstand, Erfolg oder Gesundheit es sich nicht immer rechnet, auf Jesus sein Vertrauen zu setzen. Es kann schon sein, dass dir da manches ungerecht vorkommt. Aber lieber Asaf, ich sehe mehr als nur die Spanne zwischen Geburt und Tod. Ich sehe dein Leben aus einer ewigen Perspektive. Und die ewige Herrlichkeit bei mir, die sehen nur die, die mir hier auf der Erde Vertrauen entgegenbrachten. Obwohl sie lange nicht alles verstehen konnten, sie vertrauten mir. Denen gehört die Herrlichkeit. Welche mir den Rücken kehren, denen mute ich es zu, dass sie am Ende ihres Lebens auf schlüpfrigen Boden gestellt und ins Verderben gestürzt werden. Dass ihr Entschluss auch ewige Bedeutung hat, ewig getrennt von mir. Oder wie es Asaf schreibt, ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Lieber Asaf, du musst dein Leben vom Ende her verstehen. Wenn du bei mir ankommen willst, dann lege deine Hand in meine Hand und lass dich von mir halten. Dann kannst du sicher sein, ich lass dich nicht einmal im Sterben los. Das ist das Glück deines Lebens, die Ewigkeit in meiner Nähe erleben zu können. Vertrau mir. Von Pastor Bernd Bierbaum aus Bremen, das inzwischen im Ruhestand, wird in einem Gemeindebrief dieses Erlebnis im Zusammenhang einer Beerdigung berichtet. Also er hatte die Beerdigung zu halten und er schreibt jetzt, was ihm in dieser Beerdigung passiert ist. Da ist ein, vom Kontext her, da ist ein 17-jähriger Junge, er nennt ihn dann Ernst Peter, das ist wahrscheinlich nicht sein richtiger Name, aber da ist ein 17-jähriger Junge an Krebs gestorben. Und trotz seiner Krankheit hielt er bis zum Ende seines jungen Lebens an Jesus fest. Und jetzt sollte Bierbaum die Beerdigung halten. Und jetzt schreibt er Folgendes. Ihm ist das Leben geglückt. Ihm ist das Leben geglückt. Ich wiederholte den Satz, weil ich wusste, er ist so anstößig und schwer. Da sollten die Leute es jedenfalls richtig verstanden haben. Geglückt. Glück kommt von gelingen. Ihm ist das Leben gelungen. Er hat mit 17 Jahren das Ziel des Lebens erreicht, das manche Leute mit 70 nicht erreicht haben. Das stellt unser ganzes irdisches Leben auf den Kopf, denn man muss vom Ziel her denken. Jung ist, sagte ich, jung ist, wer das Leben vor sich hat. Und Ernst Peter hat das Leben vor sich, das ewige Leben. Die Abrechnung kam später. Die Lehrer beschwerten sich. Ich kriegte böse Briefe. Sie beschwerten sich bei der Kirchenleitung, wie ich so eine lieblose Predigt halten konnte. Nach dieser Zeit kommt nichts mehr, meinten die Briefeschreiber. Wenn man Gottes Wort klar predigt, muss man mit Unruhe rechnen. Aber Ernst Peter war davon überzeugt, dass er jetzt beim Herrn im Himmel war und unserem Herrn Jesus Christus ganz, ganz nah. Nach der Beerdigung ging ich noch einmal durchs Gemeindehaus. Im Flur sah ich Ernst Peters Schwester, die ein Jahr älter war als er. Sie wartete auf mich. Und nun passierte etwas Unerhörtes. Sie beschimpfte mich nicht. Sie griff mich auch nicht an. Nein, die Tränen standen ihr in den Augen. Nicht nur aus Trauer um ihren Bruder, den wir eben beerdigt hatten, sondern aus Sehnsucht nach Jesus Christus, der stärker ist als der Tod. Mit tränenerstickter Stimme sagte sie, Pastor, was soll ich machen? Ich möchte auch so sterben wie mein Bruder. Wie komme ich mit Jesus zusammen? Sollte das wahr sein? Der Tod des Bruders bringt der Schwester neues Leben? Was für ein wunderbarer Gott! Ich konnte es der jungen Frau leicht erklären, wie man mit Jesus zusammenkommt und mit ihm lebt. Da ging auf einmal über dem Friedhof und über aller Trauer die Sonne der Hoffnung auf. Ernst Peter war nicht umsonst gestorben. Sein frühes Sterben hatte etwas bewegt. Am meisten seine Schwester. Sie wurde Christin, kam Jesus ganz nahe. Hier war Gottes Nähe zu spüren. Soweit Bernd Bierbaum. Und jetzt sind wir hier, in diesem Gottesdienst. Und du selber kannst auch heute deinem Leben eine Wende geben. Du kannst heute mit diesem Jesus zusammenkommen, wie es Ernst Peters Schwester bezeichnet hat. Für dich kann dieser Gottesdienst heute ein Heiligtum werden, eine persönliche Begegnung mit Gott. Vielleicht steckst du in einer Krise fest, so wie Asaph. Vielleicht kannst du Gott nicht verstehen, so wie Asaph. Vielleicht sind es viele Fragen und Zweifel, die Gott betreffen, so wie bei Asaph und bei vielen wahrscheinlich hier in unserem Gottesdienst. Du bist hier in absolut bester Gesellschaft. Aber nimm heute diese Chance beim Schopf. Betrachte dein Leben vom Ende her. Das kostet Mut. Es ist nicht einfach, sich mit dem eigenen Tod zu konfrontieren. Aber stell dir vor, wer soll es sein, der dich am Ende deines Lebens hält? Wer soll es sein, der dich in Empfang nimmt, wenn du hier für immer die Augen schließt? Wenn du alles zurücklassen musst, wer soll es sein, der dich auf der anderen Seite begrüßt? Ernst Peter war erst 17, aber lebt jetzt in Ewigkeit bei Jesus. Seine Schwester ist auf demselben Weg. Aber kann das Jesus auch bei dir erreichen? Dass du diesen Satz von Asaph für dich persönlich sprichst. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Du kannst es für dich ganz im Stillen beten. Ja Gott, du bist mein Glück. In deiner Nähe will ich bleiben. Du kannst gleich hier vorne zu den Mitarbeitern der PrayStation kommen und es mit ihnen gemeinsam beten. Gott, dir nahe zu sein, das soll mein Glück sein. Ich möchte dir mein Leben hinlegen. Mit all dem, was es ist. Ich möchte dir vertrauen. Ich kann so vieles nicht verstehen. Aber ich möchte meine kleine Hand in deine große Hand legen. Ich möchte mit dir in die Zukunft gehen. Wie du das tust, die Form ist völlig egal, aber lass es zu dieser persönlichen Begegnung kommen. Es ist deine Stunde, das Heiligtum für dich, Gottes Nähe zu sein. Ganz eng bei Jesus in Ewigkeit. Lasst uns beten. Nehmen wir erst einige Momente der Zeit der Stille, wo jeder ganz persönlich für sich seine Gedanken, seine Entscheidung, seinen Entschluss Jesus sagen kann. Und dann schließe ich die Stille mit einem Gebet.